Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Oktober 1991.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Hallo, ich begrüße euch zum Tagesinfo vom 11. Oktober 91. Wir sind im Studio erreichbar für eure Anrufe unter der Telefonnummer 0761 31 028. Wir haben versucht, ein paar Themen zu bearbeiten, ein paar sind aktueller, einige sind ein bisschen hintergründiger. Losgehen tut's mit dem Stahlbereich, die Übernahme des Stahlkonzerns Hoesch durch den anderen Stahlgiganten Krupp löste eine Welle der Empörung aus. Diese Empörungen sind angesichts der Entwicklungen in den letzten Monaten mehr als geheuchelt. Das ist der erste Beitrag. Danach geht's zur Situation in den Flüchtlingsheimen. Wie ist die Situation dort? Was tun die Grünen? Die haben sich gemeldet. Und was für verschiedenen Formen von Solidaritätsarbeit gibt es? Anschließend geht es um das Müllkonzept der Stadt Freiburg. Es scheint eine schwarze, undurchdringliche Masse zu sein. Der Hungerstreik in Celle fand vor kurzem statt. Wir haben berichtet, Hungerstreik von 3 politischen Gefangenen, der befristet war. Worum ging es und wie war das Ergebnis? Dazu der letzte Beitrag.
You know, sometimes you think you're right on target. You know you're getting there by bits and pieces. A cuckoo clock and central heating. Carpet in the kids' room and corner seating. A bit of garden with a hanging basket for you to look at through the kitchen window. It was a world made with love to last, not break up. Let it go, let it go. It don't mean nothing, let it go.
Stahlfusion. Betriebsrat empört über feindliche Übernahme. Worum geht es? Die Krupp GmbH trat nun mit der Meldung an die Öffentlichkeit, 24,9% der Aktien der Hoesch AG erworben zu haben. Krupp und Hoesch, 2 Konzerne, die in der Stahlproduktion und vor allem in der Stahlweiterverarbeitung arbeiten und sich bisher als Konkurrenten gebärdeten, nun scheinen sie aus dem Hause Krupp gemeinsam gelenkt zu werden. Ein typischer Fall von Konzentration am Kartellamt vorbei. Heute gingen die Arbeiterinnen und Arbeiter auf die Straßen, legten den Betrieb bei Hoesch lahm. Zigtausende sollen es gewesen sein. Die Arbeiterinnen sind dann auch die, die direkt unter dieser Unternehmenskonzentration zu leiden haben. Die beiden Konzerne haben ähnliche Produktpaletten. Rationalisierung und Stilllegung von Betriebsteilen scheint da naheliegend. Direkter Widerstand schon im Vorfeld umso wichtiger. Ein zweiter Mammutkonzern wie Thyssen darf nicht entstehen. Außerdem ist die Montan-Mitbestimmung nur noch bei Hoesch in vollem Umfang gültig. Stoppt ein zweites Rheinhausen, könnte also die Devise für die Arbeitnehmerinnen hier lauten. Und mit dem Blick nach Rheinhausen kommen die Gewerkschaften ins kritische Blickfeld. Denn deren Verhandlungen an den runden Tischen damals brachten nicht nur Ergebnisse zustande, die alsbald wertlos waren, die Gewerkschaften schienen den Rheinhausen-Streik darüber hinaus recht unwillig begleitet zu haben. Heute gingen die Gewerkschaften natürlich mit auf die Straße. Heute wehrten sie sich voller Inbrunst gegen das schmutzige Geschäft. Und doch, sie wussten es natürlich schon etwas länger. Dieter Wieshoff, Abteilungsleiter der IG Metall in Düsseldorf.
Also dieser Transfer von Hoesch-Aktien, der war sicherlich in den letzten Monaten erkennbar. Und zwar deutlich wurde eine solche Sache, wenn ein Unternehmen einen Halbjahresbericht gibt, wie die Hösch AG, und der nicht unbedingt positiv ausfällt, wenn dann trotzdem die Aktien von Hösch steigen, dann ist das ein Indiz dafür, dass sich an dem Markt etwas tut.
Gekünstelte Empörung der Gewerkschaften. Sie mussten es schon länger wissen. Gegenaktionen waren also möglich gewesen. Auch der Vorstand von Hösch war empört, so entnehmen wir den Zeitungen. Auch der Vorstand von Hösch war empört, so entnehmen wir es den Zeitungen. Und das scheint, so Dieter Wieshoff, für ihn jedenfalls glaubhaft.
Sie müssen denken, dieser Vorstand, es hat über ein halbes Jahr ungefähr ein Vakuum gegeben. Sie wissen, dass der Dr. Robeda, der ehemalige Vorstandsvorsitzende, für die nationale Aufgabe Treuhand freigegeben wurde, vom Aufsichtsrat der Hösch AG aus seinem Vertrag entlassen wurde, um die Arbeit bei der Treuhand aufzunehmen. Es hat dann 2-3 Monate die Suche nach einem geeigneten Nachfolger gegeben und wir vermuten ganz einfach, dass in dieses Vakuum hinein Leute aktiv geworden sind und haben eben diese Aktien aufgekauft.
Die Vakuumtheorie klingt schön einleuchtend, so einleuchtend wie ein Märchen.
Also, die Krupp GmbH sagt jetzt Folgendes. Wir haben diese Möglichkeiten gesehen an der Börse, was da das Aufkäufer am Werke sind. Und die Krupp-Leute sagen, eh da British Steel oder zum Beispiel Nippon Steel eingreift, da sind wir aus unternehmerischer Sicht denen zuvorgekommen und haben uns den Anteil gesichert, den wir brauchen. Und das ist ja eben 24,9%. Und die Belegschaften, und da sind wir als IG Metall der gleichen Meinung. Wenn man mit Vorständen untereinander spricht, so wie das der Hösch-Vorstand mit dem Krupp-Vorstand gemacht hat, in den vergangenen Monaten und Jahren über mögliche Felder von Zusammenarbeit, dann geht man nicht hinter dem Rücken hin und kauft Aktien und genau den Anteil von 24,9, der nicht veröffentlichungspflichtig ist. Bei 25% muss man ja veröffentlichen, ne?
Also, der Kommentar der Gewerkschaften noch einmal zugespitzt. Dass Krupp bei der Hösch AG sich einkauft, um den bösen Ausländern zuvorzukommen, ist okay. Nur die Bosse der beiden Unternehmen hätten sich vorher absprechen sollen. Und zwar auch mit den Gewerkschaften. Der Aktienkuh, bisher einmalig in der bundesdeutschen Wirtschaftsgeschichte, hat aber wesentlich andere Gründe und zugleich schlimme Auswirkungen. Krupp und Hösch sind zusammengenommen genauso stark wie der große Konzern Thyssen und damit haben wir zwei Riesen auf dem gesamtdeutschen Markt. Angesichts der Situation in der ehemaligen DDR, angesichts des Stahlhüttensterbens, bleiben auf dem Stahlsektor zwei Riesen zurück. Riesen, die sowohl wirtschaftlich als auch politisch alle Druckmittel in der Hand haben. In dieser Hinsicht will sich Dieter Wieshoff jedenfalls nicht so richtig äußern.
Also das ist noch gar nicht ausgelotet. Man kann ja nicht sagen, also die Kapazitäten zum Beispiel bei Stahl im Hösch-Bereich und Krupp-Bereich, die ziehen wir zusammen und stellen dann eine Größe an sich dar. Man muss sehen, dass ganz einfach Überschneidungen da sind, dass es da auch zu Konzentrationen kommen würde, zu optimalen Auslastungen verschiedener Anlagen. Und man kann ja nicht sagen, 1 und 1 ist gleich 2 in diesem Falle bei solchen Fusionen, sondern unterm Strich kann da etwas anders herauskommen. Dass natürlich durch eine solche, wenn es zu dieser Fusion, ist ja keine Fusion, Übernahme von Krupp an Hösch kommt, dann bedeutet das natürlich, dass ein Anbieter vom Markt weg ist. Das ist auch klar.
Keine Zukunftsprognose also seitens der Gewerkschaften. Sie halten sich aus einer aktiven Gestaltung des Stahlmarktes sowieso lieber heraus und gehen auf die Straße, wenn Fakten bereits geschaffen sind. Doch halt, da gibt es Einspruch.
Wir haben heute Morgen ein Gespräch mit der Landesregierung gehabt. Das heißt also, wenn ich sage wir, dann sind das Betriebsräte von Krupp, Betriebsräte von Hoesch und das zuständige Vorstandsmitglied der IG Metall, also unsere Abteilung hier, und haben Folgendes gesagt. Zunächst einmal liegt überhaupt kein Konzept vor von Krupp bisher, außer der Tatsache, dass sie 24,9% haben. Ein industrielles Konzept liegt überhaupt nicht vor. IG Metall und Landesregierung sind sich darüber einig, dass wir einer solchen Übernahme oder Fusion oder wie auch immer nur positiv begleiten können, wenn überhaupt, wenn ein industrielles Konzept vorliegt. Das ist so heute Morgen einstimmig festgelegt worden.
Die Gewerkschaften wollen wissen, Zitat,
wohin geht die Reise?
Wenn Sie es dann wissen, schauen Sie gerne dem Treiben der Monopolkapitalisten bei Krupp zu. Hauptsache, es gibt ein sogenanntes industrielles Konzept, es werden nicht allzu viele gekündigt und es laufen keine Mitglieder weg.
Ich will damit deutlich machen, dass wir, wenn es zu dieser Übernahme kommt, wissen wollen, wie sieht dieses industrielle Konzept aus, welche Standorte bleiben da auf der Strecke und wenn nicht, muss uns klar gemacht werden, in welchem Umfang diese Standorte erhalten bleiben. Und dann lässt sich aus diesem Konzept auch ablesen, was da für die Beschäftigten passiert. Wir haben als Gewerkschaften viele Sachen, die auch Arbeitsplätze gekostet haben, positiv begleitet. Nur die Gewerkschaft und damit die Beschäftigten müssen wissen, wo so eine Reise hingeht.
Wer dieses Reiseziel übrigens erst gar nicht wissen will, wer von diesem Zug, den die Gewerkschaften hier angeheuert haben, abspringen will, der sollte sich dann eben auch überlegen, wie er mit solchen Gewerkschaften umgeht.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Oktober 1991.
Sometimes you think you're right on target. You know you're getting there by bits and pieces. A cuckoo clock and central heating. Carpet in the kids' room and corner seating. A bit of garden with a hanging basket for you to look at through the kitchen window. It was a world made with love to last, not break up. Let it go.
Das ist eben so, dass, wie schon gesagt worden ist, die Leute mit recht viel Elan eigentlich hierher kommen, froh sind, der Situation entflohen zu sein. Dann in Sammelunterkünften, auch also in den städtischen Sammelunterkünften, sich erstmal freuen, von dort wegzukommen in ein Wohnheim und dann eigentlich bis jetzt immer noch die Hoffnung hatten, eine Wohnung zu bekommen. Und daher anfangs natürlich die Situation auch noch meiner Meinung nach echt auf eine unglaubliche Weise ertragen. Gell? Also ich denke, ich will total verrückt werden, ich kann es nicht aushalten. Gell? Und die Leute ertragen das irgendwie gell? Aus dem Hintergrund halt auch, was sie für ein schlimmes Leben im Krieg und was weiß ich was hinter sich haben, können sie so unmenschliche Zustände hier auch noch relativ wegstecken. Also das klingt jetzt übertrieben anfangs. Gell? Aber dann wieder mit der Zeit schwindet eben die Perspektive, eine Wohnung zu finden und hier unter besseren Umständen zu leben. Der Rassismus, mit dem er konfrontiert ist, nicht nur jetzt über die Anschläge, sondern es im Grunde genommen kontinuierlich. Viele Leute erzählen einfach, dass sie auf der Straße missachtet werden, indem sie angespuckt werden oder blöd angemacht werden. Viele Familien gehen nicht in der Familie, sondern in zwei, drei Gruppen in die Stadt. Deswegen, weil sie halt sonst zu 10 oder zu 8 durch die Stadt laufen müssen und auf eine blöde Weise angemacht werden. Den Anschlägen kommen auch immer wieder so Geschichten raus, dass Leute erzählen, Ich bin halt durch die Stadt gelaufen und guck mal, ich habe mir jetzt ein Tränengas gekauft und ich hatte halt einen 20-jähriger Typ verfolgt und ich wusste nicht, was der will. Oder eine afghanische Frau erzählt mir, ich gehe zum Einkaufen und 6-jährige Kinder gucken mich an und sagen, guck mal, eine Ausländerin und spucken vor mir nieder. Oder sie erzählt, ich fahre im Bus und der Bus ist voll, neben mir ist ein Platz frei, es setzt sich niemand neben mich. Die stehen lieber die Leute, als sich neben mich eine Afghanin zu stellen. Und dann guckt die Frau mich halt an, um lacht dann zu bewegen und sagt, ja, ich bin doch auch ein Mensch.
Die Eindrücke einer Sozialarbeiterin, die im Flüchtlingswohnheim in der Wiesenthalstraße hier in Freiburg arbeitet, die ihr gerade gehört habt, geben ein Bild von den Lebensumständen, unter denen Flüchtlinge in Freiburg und nicht nur hier leiden. Unwillkommen, geduldet, eingepfercht, verfolgt auch im Alltag, schließlich abgeschoben. Und nun noch mit einer permanenten Welle von Bedrohung und Gewalt überzogen, die den Alltag der Flüchtlinge terrorisiert. Jens, als Sozialarbeiter im Flüchtlingsbereich in Freiburg tätig, schildert die Situation in seinem Wohnheim in einem Gespräch mit RDL folgendermaßen.
Auch für viele bekannt, aber ich denke, man muss es immer wieder mal sagen, dass hier in den Wohnheimen, wo ich jetzt arbeite und auch in den anderen, überall Überbelegung vorzufinden ist. Das heißt, dass den Leuten weniger als 4 Quadratmeter zur Verfügung stehen, dass die auf engstem Raum zusammenwohnen, dass wir eine hohe Anzahl von Nationalitäten haben. Also hier, wo ich arbeite, sind es zurzeit 13 Nationalitäten in einem Haus. Das geht bis zur Mischbelegung und viele andere Sachen mehr. Dann eben diese lange Verweildauer in den Heimen, ohne Perspektive auf diese Wohnversorgung. Das verschärft die Situation ohnehin schon in dem Wohnheim. Und jetzt, denke ich, mit den neuen Aktionen von Rechtsradikalen, was da gelaufen ist und zurzeit auch läuft, das bringt natürlich brutale Folgen auch für die Leute hier mit. Also die Belastungen für die Bewohner im Haus, die werden noch größer.
Es ist ja wohl schon so, dass sie sich gar nicht mehr trauen, so abends auf die Straße oder tagsüber auch schon auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben vor Übergriffen.
Ja, das ist richtig. Also die Leute, die hier sind, die haben schlichtweg Angst. Das heißt, dass Kinder zum größten Teil, kann man inzwischen schon sagen, nicht mehr rausgehen zum Spielen, also nicht mehr vom Hof. Das heißt auch, dass die Eltern öfters mal die Kinder nicht in die Schule schicken. Auch in die Kindergärten werden die Kinder nicht mehr gebracht. Die Frauen, also vor allem die arabische Frauen, die gehen überhaupt nicht mehr raus aus dem Haus. Also es hat wirklich verheerende Folgen hier für die Leute.
Die Gleichgültigkeit großer Bevölkerungskreise gegenüber diesen inhumanen Lebensbedingungen der Flüchtlinge, der teils offene, teils bemäntelte Rassismus, wird von politischer Seite kräftig geschürt, wenn von der Asylantenflut und der angeblich hohen Kriminalitätsrate die Rede ist, die unter Ausländerinnen angeblich herrsche. SPD, CDU, CSU und FDP ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, Flüchtlinge in Sammellagern zusammenzubringen und in einem beschleunigten Anerkennungsverfahren von genau 6 Wochen abzuschieben. Was von dieser Politik zu halten ist, bringt Angelika Bär, Bundesvorstandsmitglied bei den Grünen, auf den Punkt. Sie sagt, diese Lösung werde keinen einzigen Anschlag auf Flüchtlinge verhindern, im Gegenteil. Wer die Asyldebatte weiterführe, wer weiterhin Flüchtlinge und Asylsuchende als Störenfriede charakterisiere, die es gelte, schnellstens loszuwerden, der sollte sich gleich den Schädel rasieren und mit den Skinheads gemeinsame Sache machen. Immerhin haben sich jetzt auch die Grünen bequemt, mal ein Flüchtlingswohnheim aus der Nähe zu betrachten. So starteten beispielsweise gestern Wilfried Hellkämper und Claudia Roth dem Wohnheim in der Wiesenthalstraße einen Besuch ab. Vielleicht besinnen Sie sich ja mal auf Ihre frühere Position der offenen Grenzen, von dem Sie leider Abschied genommen haben zugunsten einer Quotenregelung und eines Einwanderungsgesetzes, um damit der herrschenden inhumanen Flüchtlingspolitik einen großen Schritt entgegenzukommen. Nette Radtouren durch Baden-Württemberg oder Shakehands mit Flüchtlingen helfen den Betroffenen nämlich gar nichts, solange nicht konkrete Taten folgen. Rezo Schlauch, um noch so einen Promi-Grün zu zitieren, Abgeordneter der Grünen in Stuttgart, empörte sich auf einer gestrigen Pressekonferenz in Freiburg zwar über die mangelnde Präsenz der Bullen beim Wohnheimschutz, war aber auch nicht mehr als zu symbolischen Aktionen bereit. Bürgerwehren lehnen die Grünen ab. So wurden wir dort belehrt. Während dort also kräftig und sehr pressegehend geredet wird, hält an anderen Orten die Bedrohung an, greift die Angst um sich, organisiert sich aber auch der Widerstand gegen den offenen Rechtsextremismus. Wie mit dieser Situation umzugehen ist, was konkret getan werden kann, um den Flüchtlingen zu helfen, wird derzeit unter dem Druck der Ereignisse aller Orten diskutiert, leider oft nebeneinander her statt miteinander. Eine gemeinsame Solidaritätsarbeit über das jeweilige politische Lager hinaus gibt es bisher noch nicht. Im Folgenden möchte ich auf drei Beispiele eingehen, wo mit verschiedenen Ansätzen Solidaritätsarbeit, antifaschistische Arbeit in Freiburg geleistet wird und wo sich vielleicht auch noch Leute einklingen können.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Oktober 1991.
Da ist zunächst das Antifa-Plenum. Wir führten mit einem Sprecher ein Gespräch, auch über eine heute stattfindende Veranstaltung des Antifa-Plenums um 20 Uhr.
Also das Antifa-Plenum heißt es mittlerweile, antifaschistisches Plenum, gibt es schon ziemlich lange, mal mit viel Beteiligung, mal mit wenig Beteiligung, zwischendurch ist mal eingeschlafen. Und jetzt hat sich's wieder daran initiiert, dass es drei Aktionswochenenden in der Innenstadt gab, wo nachts der Präsenz der Faschisten oder der Sympathisanten von Faschisten was entgegengesetzt werden sollte, sich entgegengestellt werden sollte in der Innenstadt. Und das antifaschistische Plenum, offenes Antifa-Plenum, hat sich jetzt aufgrund der Angriffe auf die Flüchtlingslage eben damit beschäftigt, als ein Punkt über den Schutz und die Solidarität mit den Flüchtlingen zu diskutieren. Mhm. Was es bisher gab, das waren nach meiner Kenntnis zwei Zentren der Aktivitäten. Das eine war zum Tag der Deutschen Einheit da jetzt. Und danach das Wochenende, also vergangenes Wochenende, einen Schutz zu organisieren. Mhm.
Den Schutz, den ihr organisiert habt, war der auch, gab es da eine Zusammenarbeit auch mit den Bewohnern, Bewohnerinnen der Wohnheime?
Also wir denken, dass es auf jeden Fall wichtig ist, allein schon um Verwechslungen zu vermeiden, die manchmal vorkommen, weil die Flüchtlinge gar nicht unterscheiden können vom Äußeren her oder so zwischen angreifenden Faschisten, Rassisten und Antifaschistinnen und Antifaschisten, auf jeden Fall mit ihnen zu sprechen, in Kontakt zu kommen, um diese Sache klarzustellen, auch um natürlich auch erstmal um die Isolation zu durchbrechen, von unserer Seite aus zu durchbrechen, in der die Flüchtlinge leben, ne? Mhm. Das ist also auch vom Südbadischen Bündnis gegen Abschiebungen, was schon lange besteht, immer wieder ein Anliegen gewesen und eigentlich ein Bestandteil ihrer Ideen, die sich ebenfalls eben mit dieser Frage beschäftigen, es absolut notwendig ist, antirassistisch und antifaschistisch aktiv zu werden, hier unter der sogenannten deutschen Bevölkerung, aber auch den Flüchtlingen gegenüber direkt Solidarität auszudrücken und mit ihnen zusammen zu handeln, ne, und sie zu unterstützen.
Ja, heute Abend noch ein Treffen im Strandcafé, was soll da passieren?
Ja, heute Abend im Strandcafé wird wiederum, wie schon zweimal, eben koordiniert der Schutz der Flüchtlingsheime jetzt am Wochenende. Und selbstverständlich, es sind nie genug Leute, die sowas machen. Mhm. Und es ist immer gut, wenn sich möglichst viele integrieren und auf diese Art und Weise auch Solidarität zeigen. Also ich kann hiermit ausdrücklich dazu aufrufen, heute Abend um 20 Uhr ins Strandcafé beziehungsweise aufs Greta-Gelände zu kommen, Adlerstraße 12. Und irgendwo auf dem Gelände, man wird das schon mitkriegen, wo ist dann da die Koordinierung von diesen Aktivitäten. Es wäre gut, wenn die Leute eine Taschenlampe mitbringen, weil nachts ist dunkel. Und auch eventuell Ferngläser, wenn möglich, weil manche Bewegungen von der Gegenseite kann man mit solchen Sachen halt besser erkennen. Ne?
Die linke Liste Freiburg veranstaltet ebenfalls am Sonntag ein Treffen zum Thema rechtsradikale Übergriffe gegen Ausländerinnen. Auch dazu führten wir ein Gespräch mit einem Sprecher.
Also eben, es ist ein Treffen von verschiedenen Gruppen und auch Einzelpersonen, die im antifaschistischen Bereich tätig sind. Und zwar hatten wir zum ersten Treffen eingeladen auf den 3. Oktober. Und da ist dann eben besprochen worden, dass wir uns jetzt weiter treffen. Es geht darum, dass wir im November, Anfang November, eine Veranstaltung machen wollen, die sich mit den politischen Hintergründen dieser jetzt so massiv ausbrechenden Gewalt auseinandersetzt und vor allem auch sich politisch auseinandersetzt mit den Biedermännern, die mit ihren Sprüchen, das Boot ist voll und wir haben ein Asylantenproblem und so weiter, eigentlich politisch zumindest mitverantwortlich sind für das, was sie Brandstifter veranstalten momentan.
Und um was soll es konkret jetzt am Sonntag gehen?
Da soll es konkret darum gehen, erstens also inhaltlich so eine Veranstaltung festzulegen, also Raum, Ort, Referenten und so weiter und so fort, aber auch weitere Maßnahmen zu überlegen, also ob irgendwelche Gruppen Infostände machen und wenn irgendjemand da was machen will, dass eben andere Gruppen auch davon was erfahren und sich daran beteiligen können, ein Flugblatt zu machen, das eben so mit versucht, so ein paar gängige reaktionäre Argumente einfach inhaltlich zu widerlegen.
Sprecht ihr denn jetzt auch konkret Gruppen an? Also geht ihr auch auf Gruppen zu, die da schon dran sind, meinetwegen Autonome oder ich weiß nicht, vielleicht aus dem christlichen Bereich sind da vielleicht schon Leute, die da irgendwie was machen?
Ja, also wir haben, das ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Also so, was wir an Adressen, an Gruppen so schnell zusammengekriegt hatten, also auch beispielsweise diese Neue Bürgerinitiative und so, die haben
willkommen.
Wir also auch, ja, die haben wir also auch angesprochen. Und was es uns eigentlich ging, ist, dass wir auch nicht irgendwelche Gruppen, die also schon seit längerem in dem Bereich politisch aktiv sind, wie beispielsweise dieses Aktionsbündnis, also dass wir die nicht verdrängen wollen, ja, sondern einfach auch andere Gruppen über deren Arbeit informiert werden und dass wir eben einfach vom inhaltlichen Bereich versuchen wollten, eben auch zu reagieren und zwar auf einer eben möglichst einigermaßen breiten Ebene, aber klar auf einer linken Ebene, also eben nicht nur so dieses auf dem Punkt so dieser menschlichen Betroffenheit stehen bleiben, sondern auch sagen, also gut, da gibt's halt einfach auch Leute bis hin ins Mitte-Links-Lager, die sowas einfach befördern mit diesen ganzen Sprüchen und mit dem, also vor diesen rechten Argumenten eigentlich immer nur zurückweichen.
Ja. Ja. Kannst du denn nochmal sagen, wo und wann das Treffen ist?
Um 17 Uhr am Sonntag, den 13. im GNN-Büro in der Spechtpassage.
Auch in christlichen Gemeinden entwickelt sich aus Betroffenheit über den Rechtsextremismus konkretes Handeln. Christian Keller, Pfarrer in der Petrusgemeinde in der Viere, engagiert sich seit längerem mit seiner Gemeinde für die Flüchtlinge, die seit Juli 91 in der Rehlingstraße untergebracht sind. Psychologische Betreuung der Flüchtlinge, Telefonketten, Patenschaften für Asylbewerber und die Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen, die Flüchtlingsarbeit machen, wird angestrebt. Auch mit Pfarrer Christian Keller führten wir ein Gespräch.
Also es wurden zwei Dinge hauptsächlich diskutiert. Einmal die Frage nach dem ganz einfachen persönlichen menschlichen Kontakt, dass Deutsche und die Bewohner, die ausländischen Bewohner sich kennenlernen, dass dadurch eigene Ängste, eigene Vorurteile gegenseitig abgebaut werden und ein Miteinander möglich ist. Das war der eine Punkt. In Bezug auf jetzt den Schutz ging es um die Frage einer Telefonkette, ob das ein möglicher Schutz ist. Es wurde auch angekündigt von einer Gruppe, die auch darüber hinaus Wachen veranstalten möchte. Ich glaube, die hieß Selbstschutzgruppe, die das bekannt gab im Rahmen der Veranstaltung und dazu eingeladen hat auch. Ist eine Resolution an die Stadt gegangen, die fordert, dass die Redingstraße, aber darüber hinaus auch die anderen Heime ein Selbstwähltelefon bekommen und mehr Leute anrufen können als nur die Polizeinotruf. gegenwärtig ist die Situation so, dass nur die Polizeinotruf 110 und 112 von den Bewohnern angerufen werden kann. Alle anderen Nummern sind gesperrt. Wir fordern, dass das erweitert wird.
Mhm. Welche Aktivitäten sind denn jetzt in den nächsten Tagen geplant?
Es wird ein Folgetreffen stattfinden, wo es einmal eben um konkretere organisatorische Dinge bezüglich der Telefonkette geht und wo zum anderen eine Gruppe sich treffen will, die entweder in der Redingstraße oder auch anderswo, das muss noch genauer besprochen werden, ein Straßenfest für die Bewohner oder etwas Ähnliches organisieren will.
Nun ist ja, gab es ja gestern auch Drohungen, also massive Drohungen. Wahrscheinlich wird das oder möglicherweise werden die fortgesetzt. Wie geht man denn jetzt mit dieser Situation um?
Also es hat konkret zwei Drohungen gegeben, die sich beide, wenn ich die richtig verstanden habe, auf den Raum, also auf unser Gemeindezentrum bezogen haben, mit dem Ziel, die Veranstaltung zu verhindern. Eine davon ist unglücklicherweise in den Kindergarten eingegangen. Das hat große Irritationen dazu geführt. Der Kindergarten hat daraufhin einen Tag geschlossen gehalten. Wir gehen zunächst mal davon aus, dass diese Drohungen wirklich das Ziel hatten, diese Veranstaltung selber zu verhindern. Und wir sind, nachdem wir gesagt haben, gut, wir lassen den Kindergarten jetzt einen Tag geschlossen, jetzt der Meinung, dass man sich von diesen Drohungen nicht einschüchtern lassen darf. Dass man also jetzt ganz normal weiterarbeitet, um auch zu zeigen, mit solchen Drohungen erreicht man nicht das, was man will, nämlich dass die Leute klein zu kriegen und einzuschüchtern.
Ich gebe jetzt nochmal die Termine durch, die jetzt im Laufe des Beitrags gefallen sind. Also heute um 20 Uhr im Strandcafé trifft sich das Antifa-Plenum. Sonntag 17 Uhr im GNN-Büro in der Spechtpassage ist das Treffen der linken Liste. Zum selben Zeitpunkt leider überschneidet sich das. Auch Sonntag 17 Uhr ist offenes Antifa-Plenum im Infoladen in der Klarastraße. Und das Folgetreffen in der Viere, wo der Wunsch war, das nicht übers Radio zu geben, weil man Angst hat vor neuen Drohungen, findet Mitte nächster Woche statt. Und wer wissen möchte, wo das genau stattfindet und wann das stattfindet, der kann entweder hier im Radio anrufen und das fragen oder eben in der Petrusgemeinde das fragen, da wird er das auch erfahren.
You know sometimes you think you're right on target. You know you're getting there by bits and pieces. The cuckoo clock and central heating. Carpet in the kids' room and corner seating. A bit of garden with a hanging basket for you to look at through the kitchen window. It was a world made with love to last, not break up. Let it go.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Oktober 1991.
Die Masse wird sehr, sehr fest sein. Ja? Sie bekommen durch die hohe Volumenreduzierung einen Endbestandteil nach der biologischen Vorbehandlung, der so einer schwärzlichen Knetmasse ähnelt. Ein Zeug, das Sie dann relativ dünnschichtig auf der Deponie einbauen können. Das heißt, Sie bringen das in dünnen Schichten auf und verdichten das dann nochmal und bekommen damit einen Verdichtungsgrad, der in der Größenordnung von 1,2, 1,4, ja bis 1,6 Tonnen pro Kubikmeter liegt.
Das war Umweltbürgermeister Heller mit dem neuen Rezept der Stadt. Kein Kuchen- oder Kochrezept und genauer betrachtet auch eher ein Konzept. Zitat: Grundsätzliche Entscheidung für künftige gemeinsame Abfallentsorgung der Stadt Freiburg im Breisgau und des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Diese beiden beantragen, Zitat weiter, im Zweckverband weitere Planung für eine Regeldeponie und biologisch-mechanische Abfallbehandlung. Juhu! Erst einmal. Das, was alle schon wussten, die Stadt Freiburg und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald stellten es Freitag vergangener Woche voller Begeisterung der Reporterinnen Riege vor. Eine Müllverbrennungsanlage ist teuer, gefährlich und lässt keine alternativen Müllkonzepte zu. Die Müllverbrennungsanlage, kurz MVA, wurde heute vorab zu Grabe getragen. Favorisiert wird die BMA, die biologisch-mechanische Abfallbehandlung. Zitat: Dieses Verfahren stellt eine Kombination aus Sortierung, mechanischer Zerkleinerung und Verrottung sowie anschließender Deponierung der im Volumen erheblich reduzierten Reststoffe vor. Umweltbürgermeister Heller spricht bei dieser Reduktion von 50-60%. Vergangenen Freitag, wie gesagt, Pressekonferenz und ich hatte das Vergnügen mit Umweltbürgermeister Heller.
Sie sprachen vorhin von dem, ich zitiere Sie, Zauberwort, sortenreine Trennung. Was heißt denn das ganz kurz gesagt?
Ja, es ist eine bestimmte Philosophie, die Sie verfolgen, wenn Sie eine Müllverbrennungsanlage bauen, einen großen Ofen, in den Sie alles reinschieben und dann hoffen, dass Sie die Schadstoffe in der End-of-Pipe-Technologie so gut wie möglich wieder rauskriegen. Dass das nicht besonders gut funktioniert, wissen wir seit vielen Jahren, um die zunehmend kontroversere Debatte um Müllverbrennungsanlagen. Die andere Müllphilosophie, sage ich mal, geht da hinein, genauso viel Aufwand zu treiben, den Stoff in den Naturhaushalt zurückzuführen, wie man getrieben hat, als man ihn aus dem Naturhaushalt herausgeholt hat, extrahiert hat. Und das können Sie nur, indem Sie den Restmüll, den wir produzieren, den Zivilisationsmüll, wieder zerlegen. Zerlegen, möglichst sortenrein in seine Bestandteile und die dann stoffgerecht weiterverarbeiten.
Das klingt schon richtig erhebend. Nur die neue Philosophie, die uns auf hoffentlich nicht chlorgebleichtem Papier anstrahlt, stinkt schon heute aus den grünen Tonnen der Stadt. Abfalltrennung bereitet Probleme. Aber Heller setzt vertrauensvoll auf Technologie, Trennungstechnologie. Das soll so aussehen. Vor dem Haus stehen drei Container. Einer für Kompost, einer für sogenannten Wertmüll und einer für den Rest. Dazu die entsprechende Frage an Heller.
Das bedeutet aber ganz kurz gesagt nach wie vor das Konzept, alles erstmal in eine Tonne zu schmeißen, beziehungsweise zwei oder drei. Und dann halt hinterher eben möglichst technologisch perfekt und gut wieder zu trennen, auseinander zu klabüsern. Das ist ja nie 100%, das ist ja nie vollkommen.
Ja, das ist richtig. Genauso wenig wie die Sortiermentalität bei Gewerbe oder bei den Haushalten je vollkommen sein wird. Sie werden immer Verunreinigungen kriegen. Und da liegt dann auch eine gewisse Grenze, ab der es wahrscheinlich wenig Sinn macht, statt 2, 5 und statt 5, 10 verschiedene Behälter vor die Haushalte zu stellen und davon auszugehen, dass da noch vernünftig getrennt wird. Wir würden bereits einen großen Schritt in Freiburg machen, dasselbe gilt für den Landkreis, wenn wir in den nächsten Jahren erreichen, dass der Biomüll getrennt gesammelt wird. Wir müssen auch mal schauen, welche Auswirkungen das duale System jetzt mit sich bringt. Denn auf das werden sich die Kommunen einstellen müssen. Danach kann man sehen, ob man noch weiter getrennt sammelt. Zum Beispiel ein Anliegen, was ich persönlich habe in der Planung der nächsten Jahre, die Schadstoffsammlung perfektioniert. Aber das kann und muss stufenweise geschehen und passt hervorragend zum Konzept der biologisch-mechanischen Abfallbehandlung.
Trennverfahren in die Haushalte zu verlagern, soll also vorangetrieben werden. Eine Trennanlage, die aber erstmal gebaut ist, so mir nichts, dir nichts überflüssig zu machen, ist vor dem Wahlvolk wohl kaum zu verantworten. Warum denn selber trennen, wenn es die große Anlage automatisch macht? Doch hinfort mit solchen Unkenrufen. Die nächste Frage.
Wie sieht's denn aus mit der Möglichkeit, dass beispielsweise Stadt, Kommune, wie auch immer, Druck ausübt, beispielsweise auf Betriebe, beispielsweise auch auf Supermärkte, zum Beispiel das gefährliche PVC langsam aber sicher aus dem Stoffkreislauf rauszunehmen etc. Passiert da was? Setzt da die Stadt ihre Machtmittel ein?
Machtmittel ist gut. Machtmittel suggeriert, als ob die Kommune hier einen Handlungsspielraum hätte, dem Gewerbe stoffspezifische Verwendungen vorzuschreiben. Ist natürlich in keinster Weise der Fall. Wir haben unsere, man muss sagen, bescheidenen Einflussmöglichkeiten zu nutzen versucht bei der Umstellung von Einweg- auf Mehrweggeschirr im Bereich der öffentlichen Sphäre. Wir haben mit den strengeren Abfallsatzungen versucht, das rauszuholen, was aus dem geltenden Landesabfallgesetz rauszuholen ist. Wir planen für die nächsten Monate wieder eine Novellierung unserer Abfallsatzung, wo wir an die Grenzen dessen gehen, was das Landesrecht zulässt. Aber PVC-Verbot ist schlicht und einfach aus kommunaler Sicht nicht zu machen. Da ist der Gesetzgeber gefragt.
Ein PVC-Verbot scheint also unmöglich zu sein. Hoffen kann Mensch trotzdem auf die Abfallsatzung. Diese enthält das schöne Steuerungselement der Gebühren. Money makes the world go round. Renate Seifert, Mitherausgeberin des Müllmagazins in Berlin, über die schwierige Situation, unter der solche Abfallkonzepte reifen.
Das ist ja eben gerade die Schwierigkeit der Kommune, dass sie eben... Ja, eben ihr Handlungsspielraum nicht so groß ist, wie es sich die Bundesregierung vorbehalten hat, sodass so ein ganz eindeutiges Druckmittel nicht vorhanden ist. Aber ich finde es falsch, wenn die Kommune sich jetzt zurückzieht und sagt, wir können ja nichts machen, das ist ja alles Bundeskompetenz. Sie können in einem gewissen Spielraum eben doch was machen, ne? Über diese, wie sagt man, Initiativen, Bundesratsinitiativen, wo auch die Länder drin sitzen und eben auch über Diskussionen neue Vorschläge einbringen können. Oder eben, wie es München jetzt macht, indem es eben versucht, so ein Einwegverpackungsverbot durchzubringen. Oder Nürnberg, die Stadt Nürnberg, die Verpflichtung zur Abfallvermeidung in die Abfallsatzung aufnimmt und sich auf das Landesabfallgesetz beruft und von daher eben Druck ausübt, dass dieser Gummiparagraf, ja, Vermeidung kommt vor Verwertung, auch wirklich mal umgesetzt wird.
Tja, soweit Bürgermeister Heller kontra eben eine Fachfrau, die sich eben auch mit Müllvermeidung auseinandersetzt. Der Beitrag ging etwas weiter, aber wir sind mal wieder etwas in Zeitnöten. Nun ist inzwischen auch im Gespräch, wo die neue Rottedeponie hingebaut werden soll. Existiert auch schon eine Bürgerinneninitiative, die sich gegen Hellers schwarze, klebrige Masse wehren will. Wir berichteten am Dienstag darüber. Rottedeponie bedeutet nämlich nicht nur ein großer Haufen, der ein großes Stück Landschaft zudeckt, sondern auch jede Menge Straßen, Auffahrtsrampen und viel Lkw-Verkehr. Verständnis will also nicht so richtig für Hellers Bio-, Öko-, Super-Umwelt-Müllkonzept aufkommen. Da muss Heller mal etwas mehr bieten. Und wenn er nicht Ökopolitik mit dem Knüppel durchsetzen will, so zitiere ich ihn, nun, dann wird er wohl umweltgefährdende Politik mit dem Knüppel durchsetzen wollen. Das scheint Politikern allemal lieber zu sein.
You know, sometimes you think you're right on target. You know you're getting there by bits and pieces. A cuckoo clock and central heating. Carpet in the kids' room. Then corner seating, a bit of garden with a hanging basket for you to look at through the kitchen window. It was a world made with love to last, not break up. Let it go, let it go. It don't mean nothing. Let it go, let it go. It don't mean nothing. Let it go.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Oktober 1991.
Let it go, let it go. You don't need- Wir stellen um. Und zwar bringen wir jetzt unseren Beitrag zum Hungerstreik in Celle. Und wir wissen noch nicht, ob wir nachher noch den Beitrag zu Frankfurt bringen, weil wir tierisch überziehen. Da müssen wir nachher erst noch mit den Suppenkaspers, also mit der nachfolgenden Redaktion, verhandeln. Vom nun schon Jahre dauernden Versuch einer Bremer Journalistin, zu einem Interviewtermin mit den politischen Gefangenen aus der RAF, Lutz Taufer, Knut Volkerts und Karl-Heinz Delvo zu kommen, haben wir vor 2 Wochen berichtet. Wir haben es aufgegriffen, als die Gefangenen mit einem Hungerstreik der Forderung Nachdruck verleihen wollten. Während diesem Hungerstreik kam es auch zu einem Gespräch zwischen den dreien und der niedersächsischen Justizministerin Alm Merk. Die drei sitzen im niedersächsischen Celle. Über den Inhalt des Gespräches wissen wir nichts. Wir wissen, dass der Streik abgebrochen wurde, der von Anfang an auch als befristet angelegt war, und dass die Geschichte mit dem Tonbandinterview immer noch nicht genehmigt ist. Irgendwas muss gefährlich sein an diesen Stimmen.
Die Diskussion um die Situation in den Knästen ist bestimmt von den Äußerungen der Bundesanwaltschaft momentan, von den Hardlinern in der Politik. Es ändert sich nichts an der Isolation der Eingeknasteten, sei es in den CDU-geführten oder in den SPD-grünen Bundesländern. Hessen und Niedersachsen. Oder doch? In Niedersachsen wird zumindest permanent so getan, als hätte das Justizministerium dort ein Interesse, die Situation für die Gefangenen zu verbessern. Aber was steckt dahinter? Um das rauszukriegen, führten wir ein Interview mit dem Sprecher der niedersächsischen Justizministerin Alm Merk, Jagau. Zunächst erklärte er, dass das Interview mit der Journalistin von Radio Bremen ohne akustische Überwachung abgesagt wurde, und zwar im Juli dieses Monats, weil angeblich in der BRD ein Anschlag geplant sei. Er erklärte allerdings nicht, von wem auf wen.
Woher kam denn diese Information, dass da ein Anschlag bevorstehen würde? Was hat
die ist, wenn Sie sich da erinnern, auch allgemein bundesweit in den Medien gelaufen und kam aus den dafür zuständigen Sicherheitskreisen.
Aber was hat das denn mit der Situation im Gefängnis in Celle zu tun? Also die Gefangenen sind ja nicht die, die Anschläge draußen irgendwie planen oder mitorganisieren.
Naja, Sie wissen, dass das ein sehr sensibler Bereich ist. Und es ist einfach eine Frage, ob man sich in solcher Situation vorwerfen lassen will, dass man da weitere Sicherheitsrisiken gefördert hat oder nicht. Und das wollten wir an der Stelle nicht.
Es gibt eine Übereinkunft der Landesjustizministerien, dass Bild- und Tonträger bei Interviews mit politischen Gefangenen nicht benutzt werden dürfen. Ein politisches Kalkül natürlich. Für die Aussteiger in der DDR wie Werner Lotze galt das letztes Jahr nicht. Warum macht das rot-grüne Niedersachsen nicht den Anfang mit einer Genehmigung für die Bremer Journalistin?
Na, weil das, man steht alleine gegen 15 sehr unglücklich. Da gibt es mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es so, dass es natürlich eine ziemliche Belastung wäre, wenn wir in unserer Einvollzugsanstalt in Celle dann sozusagen die Interview- und Informationsbedürfnisse der gesamten bundesdeutschen und internationalen Journalisten mit Print, mit Bild- und Tonträgern befrieden wollen würden. Das wäre auch für unser Personal eine erhebliche zusätzliche Belastung, die sie so kaum überstehen würden. Und auf der anderen Seite ist es eben aber, wie gesagt, auch eine Frage des Handelns der Justizminister und Justizministerin, ob sie da noch ein bisschen Wert drauf legen, dass man gemeinsam Sachen macht.
Und seit, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile 10 Jahren, gibt es immer wieder Zusagen aus dem Justizministerium in Hannover, dass die Gruppe in Celle, die aus dreien besteht, vergrößert werden soll. Hm. Warum wird das nicht erfüllt? Meines Wissens stimmte Lutz Taufer seine Verlegung nach Celle 82 zu, weil es diese Zusage gab. Hm. Was ist daraus geworden?
Muss man einmal sagen, dass die rot-grüne Landesregierung seit nunmehr 1 Jahr und 3 Monaten regiert. Wir haben sehr schnell gesagt, dass wir das prüfen wollen. Wir haben auch damals Kontakte aufgenommen und geguckt, welche Gefangenen eigentlich in Frage kämen, und waren in der Prüfung dieses Vorgangs, als dann in einer Durchsuchung im März festgestellt wurde, umfangreich Material beschlagnahmt wurde von der Generalbundesanwaltschaft und dann festgestellt wurde, dass es ein illegales Informationssystem gäbe. Wir haben damals gesagt, und dazu stehen wir auch noch, dass wir die Untersuchung abwarten wollen, die Ergebnisse, um zu gucken, ob tatsächlich was an den damals erhobenen Vorwürfen dran ist, um dann zu reagieren.
Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen erläutern. Das ist so ein Schlagwort, illegales Infosystem. Mhm. Was ist denn darunter zu verstehen? Die Gefangenen sind mehr oder weniger isoliert, haben sehr wenig Außenkontakte. Was heißt denn da illegales Infosystem?
Naja, das mit den Außenkontakten, das stimmt heute so nicht mehr ganz. Aber was es eigentlich wirklich ist, das ist in der Tat was, was auch wir wenig beurteilen können, weil wir bisher noch nicht in dem Umfang, wie wir uns das wünschen würden, Informationen von der Generalbundesanwaltschaft bekommen haben.
Kann sein, dass es gar kein Ergebnis gibt vielleicht?
Das kann ich nicht beurteilen, da müssten Sie mal beim Generalbundesanwalt anfragen.
Renate Trobitsch ist Anwältin von Knut Volkerts, dem Gefangenen aus der Raffinzelle, und sie sagt, dass die niedersächsische Ministerin die politische Entscheidung aus der Hand gibt, wenn Ergebnisse der Zellenrazzien von der Bundesanwaltschaft abgewartet werden sollen. Sie sagt aber auch, dass die Situation in Hessen, ebenfalls rot-grün regiert, sich noch verschlechtert hat im Vergleich zu vorher.
Also nicht nur keine Verbesserung, sondern Verschärfung. Zum Beispiel kann in Preungesheim Eva Haule nicht mehr mit anderen Gefangenen zusammen Hofgang machen, was bis dahin also immer möglich gewesen war.
In Celle wurden Gespräche von den Gefangenen geführt mit diversen Gruppen, mit kirchlichen Gruppen, aber auch beispielsweise mit einer Gruppe von grünen Parlamentariern. Ich befragte die Anwältin noch, was denn der Inhalt oder was die Absicht von diesen Gesprächen ist.
Also es geht ja darum, dass jetzt nach 20 Jahren Existenz politischer Gefangener, 20 Jahre verschiedenster Form von Isolationshaft, mit der Situation der Gefangenen politisch umgegangen wird. Die Gefangenen fordern die Zusammenlegung in große Gruppen, die Kommunikation untereinander. Das ist die Voraussetzung überhaupt für eine politische Auseinandersetzung als Kollektiv mit gesellschaftlichen Gruppen.
Freie Kommunikation zunächst einmal also als ein Ziel. Die Voraussetzung dafür ist die Zusammenlegung der politischen Gefangenen. Sie haben zu Ihrem Abbruch des befristeten Hungerstreiks heute eine Erklärung geschrieben. Dazu noch ein paar Auszüge. Fast alle spielen auf Zeit und kleben an dem alten Kalkül, dass wir irgendwann innerlich absterben und ihnen einzeln zufallen. Man fragt sich, ob sie überhaupt noch etwas begreifen können. Seit 21 Jahren ist die Gesamtheit der Gefangenengruppe eine Realität, an der es kein Vorbei gibt. Mit unserem Hungerstreik ging es uns auch darum, dass wir ihnen nicht die Verfügung über die Zeit lassen. Wir werden keine passiven Objekte sein. Irmgard Möller ist jetzt im 20. Haftjahr. Keine andere politische Gefangene in Westeuropa sitzt so lange. Diese Maßlosigkeit gegenüber den politischen Gefangenen teilt die Bundesregierung mit dem südafrikanischen Rassistenregime. Wir hier haben bis zu 16,5 Jahre hinter uns. Andere sind zum zweiten oder dritten Mal im Knast. Dafür, aus dem 68er-Aufbruch eine neue Lebens- und Gesellschaftsperspektive durchzukämpfen. Wir haben unsere Geschichte. Nach 21 Jahren ist sie einfach ein politischer Fakt. Und es liegt an der anderen Seite, ihr anachronistisches, militärisches Verhältnis dagegen aufzubrechen, zu einer realen Sicht der Dinge und zu einem politischen Verhalten zu kommen. Eine produktive Perspektive gibt es nur, wenn die alten Bewegungsmuster in Inhalt und Formen umgewälzt werden. Bedingung dafür ist die Zusammenlegung und die freie Kommunikation untereinander und nach draußen. Alles andere wird Illusion bleiben. Und natürlich wollen wir mit allen unsere Freiheit erreichen. Die Gefangenen müssten schon längst draußen sein.
You know, sometimes you think you're right on target. You know, you're getting there by bits and pieces.
Ja, wie ihr sicherlich gemerkt haben werdet, sind wir zeitlich etwas im Verzug. Wir haben uns ein bisschen verschätzt, was die Berichtszeiten angeht. Deshalb lassen wir jetzt den Bericht über Wohnungsnot, Wohnraumzweckentfremdung ausfallen. Der kommt dann entweder im Laufe der Woche oder Freitag im Info. Dann wird auch ausfallen der Bericht über die B31 Ost.
Beziehungsweise über die rechtliche Situation zur B31 Ost. Dabei ging es um eine Studie, die festgestellt hat, eine Studie übrigens aus in Auftrag gegeben von der Bürgerinneninitiative gegen die B31 Ost, dass dieses Verwaltungsgerichtsurteil gegen die B31 Ost nicht rechtens ist. Und zwar deswegen, weil europäisches Recht Bundesrecht bricht. Und europäisches Recht sieht unter anderem einige Gutachten vor, die ja schlicht und einfach zur B31 Ost nicht erstellt wurden.
Ja, wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Hast du was zu heute Abend? Ja?
Ja, für heute Abend habe ich was. Um 20.30 Uhr im Infoladen in der Clara-Straße ist das. Hier heißt es in der Überschrift Daring the Devil, das Unmögliche versuchen. Da gibt es ein Video, einen Bericht über Leute aus der autonomen Bewegung in Italien, die berichten über die Hausbesetzung mit Flüchtlingen zusammen. Und eine anschließende Diskussion über revolutionäre Flüchtlingspolitik, ob das geht, und über Hoyerswerda, was da eigentlich los war.
Heute Abend gibt es noch mehr, und zwar noch im Rahmen der Anti-Conquista-Woche, der Aktionswoche gegen Kolonialismus. Zwei Veranstaltungen fangen alle ganz schnell an, und zwar um 19.30 Uhr beide. Die eine geht zum Widerstand der indigenen Völker, am Beispiel Kanada, USA, Chile, 19.30 Uhr im Haus der Jugend in der Ulanstraße. Die andere Veranstaltung ist eine Filmveranstaltung, wie andere Neger auch, heißt der Film, gemacht von Diana Bonnelamé. Sie ist da, und zwar im Unigebäude KG2, im Audimax, 19.30 Uhr, Filmveranstaltung, wie andere Neger auch.
Morgen am Samstag, den 12. Oktober, findet hier auf dem Greta-Gelände ab 20 Uhr das Prozessfest statt. Prozessfest heißt es, der Erlös dieses Festes in die Prozesskasse geht. Was die Prozesskasse ist, erkläre ich auch noch schnell. Die Prozesskasse ist dafür da, Leute finanziell zu unterstützen, die politische Prozesse am Hals haben. Das ist in der Vergangenheit bisher passiert und wird in Zukunft auch noch passieren. Und wie gesagt, das Geld von diesem Fest wird dafür verwendet. Morgen, Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr hier auf dem Greta-Gelände. Noch was?
Wie heißen denn die Bands, die da spielen? Das steht doch bestimmt auch noch dabei. Vorlesen.
Ja, es ist halt immer, wisst ihr, es ist immer so blöd mit der Zeit, mit dem Zeitdruck, da hat man dann auch die Schere im Kopf. Das sind
5 Sekunden.
Also, ja, man ertappt sich da wirklich, also ich ertappe mich da wirklich bei. Ich lese es vor, okay. Auf dem Prozessfeld wird es diesmal auch wieder inhaltliche Beiträge geben zur Anti-Conquista-Woche, zu Ralf und Knut. Im Strandcafé wird es einen Film geben. Es gibt zu essen und zu trinken und natürlich Live-Musik. Es spielen Paisnik and the String Killing Homosexual aus Berlin. Psycho, Reco, Beat. Ich bin ziemlich am Ende.
Psycho, Distress. Reggae, Beatpunk.
Ja, gut. Distress auch noch.
Wer vielleicht erst ein bisschen später aufs Prozessfest gehen will, es finden zwei Reflexionsveranstaltungen zur Anti-Conquista-Woche statt. 19 Uhr im Infoladen Subito, Clara Straße 73, nur für Frauen. Und um 20.30 Uhr im E-Werk in der Ferdinand-Weiß-Straße in Freiburg. Reflexion über die Woche gegen 500 Jahre Kolonialismus, inhaltliche Kritik, wie soll es weitergehen, gibt es Überlegungen für 92 etc. Das alles auch morgen Abend.
Am Montag im Info wird es folgende Themen geben. Am Wochenende findet in Berlin eine BRD-weite Kampagne mit dem harmlosen Titel Essen aus dem Genlabor natürlich nicht statt. Welche Scheiße wir demnächst zu fressen kriegen und was es mit der Kampagne auf sich hat, wollen wir am Montag in einem Studiogespräch mit zwei antikritigenialen Menschen erfahren. Das zweite Thema vom Info am Montag. Studentinnen und Studenten schicken sich an den Universitäten, sich sogenanntes Wissen eintrichtern zu lassen. Wir wollen am Montag in Erfahrung bringen, was gerade die Neulinge dazu bewegt, sich von solchen Formulierungsanstalten bilden zu lassen. Nächstes Thema am Wochenende geht die Freiburger Aktionswoche gegen 500 Jahre Kolonialismus zu Ende. Am Montag Zeit für einen Rückblick mit Ausblick? Fragezeichen. Anstatt schnellstmöglich die kontinuierlichen Freiburger Anstatt schnellstmöglich die kontaminierten Freiburger Stadtviertel wieder lebensfähig zu machen, setzt die Stadt, Umweltschutzamt und Ökomeister Heller eher auf die billigere Öffentlichkeitsarbeitsvariante. Ein Müllfiebel soll die Freiburger SchülerInnen daran erinnern, wer die verantwortlichen Ökoschweine sind, sie selbst. Ob auch die Verursacher der Verpackungsindustrie und der wirtschaftliche Konsens zur Sprache kommen wird, erfahren wir im Montagesinfo. Außerdem im Montagesinfo 3 musikalische Beiträge, ein Nachtrag zur Reihe in Kuba, eine Vorstellung des Montagsinfo und eine freie... Das kann ich nicht lesen. Gut, entschuldige mich.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Oktober 1991.
Ist okay. Ich erkläre euch, warum ich so fertig bin. Mein Bericht ist rausgeflogen. Der einzige, den ich heute gemacht habe, ja. Und ich bin völlig umsonst hergekommen. Okay.
Wir holen ihn nach, ja. Also noch ein Veranstaltungshinweis auch am Montag. Da gibt es nämlich noch ein Video, der im Rahmen der Anti-Conquista-Tage steht. Fällt zeitlich ein bisschen raus, aber gehört noch dazu. Es gibt ein Video über den Hungerstreik politischer Gefangener in Spanien. 435 Tage Hungerstreik heißt er. Berichtet über die Situation vor ihrer Auseinanderlegung. Da sind nämlich die Kollektive zerrissen worden. Dann sind sie in einen Streik getreten. Die Gefangenen haben ihre Wiederzusammenlegung nicht erreicht. Aber Guckt euch den Film an und informiert euch darüber. Montag, 14. Oktober, 20.30 Uhr, kommunales Kino in der Urachstraße.